Und dann haben wir im Sommer 2022 dann auch wirklich den Entschluss gefasst. Also da war wirklich alles rot an der Börse. Und da dachten wir, okay, jetzt nehmen wir mal die Zeit, wo es im Endeffekt am dunkelsten da draußen ist. Die Zeit wollen wir jetzt antizyklisch mal nehmen, um dann zu sagen, okay, wir starten was Eigenes. Und dann hatten wir im Sommer 2022 dann gekündigt.
The Portfolio People.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Portfolio People. Heute sprechen wir mit René Kerkhoff, der gemeinsam mit Maximilian Köhn die Vermögensverwaltung Köhn und Kerkhoff gegründet hat. Nach 6 Jahren bei Dr. Jens Erhardt wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und lancierte einen Fonds mit Fokus auf skandinavische und deutsche Nebenwerte. Wie er es geschafft hat, in nur 1,5 Jahren 40% Performance zu erzielen, welche Hürden er überwinden musste und warum er trotz des schwierigen Umfelds an die Zukunft der europäischen Small Caps glaubt, darüber sprechen wir heute. Es ist ein Gespräch über mutige Entscheidungen, klare Fokussierung und die Suche nach den Hidden Champions Europas. Ich wünsche viel Spaß.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
René, erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang. Wie kamst du überhaupt in die Finanzbranche?
Wie bin ich in die Finanzbranche gekommen? Im Endeffekt muss man wirklich sagen, schon mit sehr frühen, jungen Jahren sehr finanz- und aktienaffin gewesen. Und ich kann mich noch gut an das Sparkassendepot erinnern, wo ich dann mit meinem Vater dann zusammen die ersten Aktienkäufe getätigt habe.
Und was war die erste Aktie?
Die erste Aktie war einmal Daimler hatte ich gekauft und ProSieben. ProSieben, die waren da ziemlich günstig, also nach dem Crash im Endeffekt. War ein bisschen Glückskauf natürlich damals. Ja, und dann hat mich das ganze Thema Aktien schon fasziniert, muss ich sagen. Genau, und dann klassische Studium BWL. Und dann bin ich relativ schnell nach München zur Baderbank, gebürtiger Münsteraner und dann Wahlheimat München sozusagen. Und bei der Baderbank war ich dann im Equity Research tätig, auf der Sales Side sozusagen. Und für mich war immer schon so das ganze Thema, okay, ich möchte nicht nur eine Aktie empfehlen und dann darüber reden und diese auch wirklich sehr tief analysieren, bis in die letzten Daten und Zahlen, Fakten. Und am Ende des Tages kommt vielleicht da auch wirklich gar nicht so bei rum. Das war eigentlich nicht so meine Intention, sondern ich wollte halt immer auf der anderen Seite auch stehen und am Ende des Tages versuchen natürlich mit dem richtigen Trade und mit dem richtigen Stockpicking dann Geld zu verdienen. Und so bin ich dann relativ schnell zu DJE gekommen, zu Dr. Jens Erhardt. Und war dann da auch 7 Jahre tätig, viel gelernt, viele Höhen und Tiefen. Die Zeit möchte ich auf keinen Fall missen und war sehr ereignisreich und war spannend.
DJE ist ja eine namhafte Adresse. Was hat dich denn bewogen, nach deiner Tätigkeit bei DJE den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und gemeinsam mit Maximilian Benedikt Köhn die Köhn und Kerkhoff GmbH zu gründen? Also war es der Wunsch nach Unabhängigkeit? War es die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen? Was hat euch da angetrieben?
Im Endeffekt war es bei uns wirklich so, dass wir, also Max und ich haben uns 5 Jahre lang ein Büro auch geteilt. Und da ist natürlich die Idee dann schon sehr früh gereift. Und wir sind schon eher die selbstständiges Arbeiten und dann auch am Ende des Tages für sich arbeiten, in den Vordergrund gestellt haben. Und gleichzeitig waren wir auch ein sehr, sehr gutes Team. Also ich habe ja den DJE Mittelstand und Innovation gemanagt, gleichzeitig den Technologiesektor bei DJE betreut. Max wiederum hat den Europafonds gemanagt und den Healthcare-Bereich betreut. Und wir haben halt gesagt, wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen, dann wird es so aussehen, dass wir vor allem benchmarkunabhängig agieren wollen, dass man diesen Fonds dann oder diese Strategie auch nicht mit einem ETF abbilden kann. Das war uns sehr, sehr wichtig, weil passiv-aktiv ist natürlich immer eine Gretchenfrage in den aktuellen Zeiten. Und wir wollten uns halt wirklich selbst in einem größeren Markt, also wie der europäische Bereich jetzt, selbst da wollten wir uns stärker fokussieren. Weil ich glaube, das war im Endeffekt dann auch so der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, bei DJE waren wir schon sehr breit aufgestellt. Also was halt auch in unserer Entwicklung, wir haben in sehr jungen Jahren auch viel Verantwortung bekommen. Und das hat uns auch sehr geholfen. Also die Sektorverantwortung war auch weltweit. Also wir waren dann in Asien, in den USA und. Aber nichtsdestotrotz ist es halt dann immer noch so ein Thema, wenn man dann mit dem Management oder auch mit der Investor Relation Abteilung von der Microsoft, von der Apple spricht. Da hat man natürlich noch 150 Sell-Side-Analysten drauf. Also dieser Wissensvorsprung ist halt da nicht so gegeben natürlich als wie bei kleineren Unternehmen. Und deswegen haben wir halt immer gesagt, okay, bei den kleineren Unternehmen, da können wir am Ende des Tages dann auch für den Endkunden den meisten Mehrwert generieren. Und das war eigentlich dann schon so das, was uns irgendwie angetrieben hat. Und da haben wir dann gesagt, okay, wenn wir jetzt in die Selbstständigkeit gehen, wenn wir einen neuen Fonds auflegen, dann soll der sehr fokussiert sein. Und deswegen haben wir dann die skandinavische und Dachregion genommen, also weil wir da auch ein wirklich sehr, sehr breites Netzwerk haben, weil es die innovativsten Länder in Europa sind und weil wir hier halt auch sehr, sehr viele Nischenanbieter finden oder Unternehmen, die in der Nische agieren und am Ende des Tages auch einen hohen Marktanteil in ihrer Nische haben. Und da haben wir uns dann regional positioniert und gleichzeitig haben wir gesagt, natürlich Small Midcaps und dann den Fokus Technologie Healthcare, weil das ist natürlich auf der einen Seite irgendwo unsere Kernexpertise und auf der anderen Seite sind das natürlich sehr innovative Sektoren, die dann auch eher zu unserer Anlagephilosophie passen, dass wir schon eher beim Quality Growth Bias sind und jetzt nicht so Deep Value oder Zyklik. Haben wir auch ein Portfolio, aber genau, deswegen haben wir uns da jetzt stark darauf fokussiert und das hat seit Fondsauflage eigentlich ganz gut geklappt.
Nochmal einen Schritt zurück. Ja. Wann reifte denn der Entschluss, sich selbstständig zu machen und wie lange hat das so gedauert?
Ja, gute Frage. Also ich sag mal, wir haben die ganze Zeit schon so ein bisschen darüber nachgedacht und haben uns da auch immer wieder ausgetauscht, aber ich muss auch ehrlich sagen, das war dann in Phasen, dann kam Corona, dann kam das ganze Thema Ukraine, Zinsen, Inflation und. Also wir hatten da auch schon sehr, sehr viel auf dem Tisch. Wir haben schon immer darüber so ein bisschen geredet. Und dann haben wir im Sommer 2022 dann auch wirklich den Entschluss gefasst. Also da war wirklich alles rot an der Börse. Und da dachten wir, okay, jetzt nehmen wir mal die Zeit, wo es im Endeffekt am dunkelsten da draußen ist. Die Zeit wollen wir jetzt antizyklisch mal nehmen, um dann zu sagen, okay, wir starten was Eigenes. Und dann hatten wir im Sommer 2022 dann gekündigt, sind dann noch ein halbes Jahr auch da geblieben, dass das alles vernünftig abgelaufen ist im Hintergrund. Und ja, und dann sind wir im Oktober 2023 eigentlich mit dem Fonds gestartet. Ja.
Was war der schönste Moment seit der Gründung?
Einer der schönsten Momente war wirklich, wo der Fonds dann live auf den Plattformen zu handeln war. Also wirklich ganz am Anfang, wo man dann gesehen hat, okay, das Baby, was jetzt irgendwie wachsen soll, das kann man jetzt auch wirklich bei der Volksbank, bei der Comdirect oder Ähnliches dann handeln. Das war schon ein sehr, sehr cooler Zeitpunkt. Und eigentlich so das Ganze, also die ganzen letzten zwei Jahre sind wirklich sehr gut verlaufen. Und ich hatte jetzt auch gesagt, rückblickend haben wir einige richtige Entscheidungen getroffen. Klar, man kann nicht immer alles perfekt timen und machen.
Was würdest du rückblickend anders machen?
Ich glaube, frühzeitig sich darum kümmern, dass der Fonds wirklich auf allen Plattformen zu handeln ist. Weil das war echt ein Thema, hätte ich nicht gedacht, dass das da in Deutschland auch noch teilweise so intransparent ist und auch technisch wirklich nicht gut aufgearbeitet. Und da haben wir schon echt einige Telefonate und waren da teilweise auch ein bisschen verzweifelt, warum das jetzt bei der einen Volksbank dann geht und bei der anderen dann nicht. Das haben wir auch nicht so ganz verstanden. Am Ende des Tages, jetzt steht alles.
Habt ihr dafür nicht Partner eigentlich?
Ja, dafür haben wir Partner. Also klar, die Universal ist unsere KVG, die hat uns auch gut unterstützt. Nichtsdestotrotz liegt das halt nicht immer in einer Hand von einem Partner sozusagen. Also da greifen halt viele verschiedene Unternehmen dann mit rein und die Schnittstellen müssen halt passen. Und wenn dann bei der einen Volksbank oder die Schnittstelle dann nicht so ganz funktioniert, dann ist es manchmal ein bisschen mühselig. Genau, da hätten wir uns halt einfach noch mal ein bisschen näher drum kümmern müssen. Ich glaube, das ist rückblickend schon was. Aber ansonsten sind wir eigentlich auch sehr, sehr zufrieden, so wie wir es gemacht haben.
Welchen Ratschlag würdest du denn allen geben, die auch irgendwo Analysten sind oder Portfolio-Manager, die auch immer mal wieder mit dem Gedanken spielen?
Ja.
Könnte ich das nicht selber machen?
Ja, gute Frage. Am Ende des Tages braucht man wirklich in der heutigen Marktphase ein einzigartiges Produkt irgendwie. Also ich glaube, kein Mensch hat jetzt auf den tausendsten MSCI World Benchmark Fonds gewartet. Und das ist auch wirklich so da draußen, dass die Investoren halt nicht auf dich warten. Und es ist halt auch schwierig, dann Geld einzusammeln. Und um diesem Thema halt vorzubeugen, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man eine klare Story hat, dass man sich fokussiert, weil breit, da brauche ich auch keinen Fondsmanager, muss man einfach mal so offen und ehrlich sagen. Also viele ETFs, die jetzt auch Nasdaq oder MSCI World abdecken, die performen auch sehr, sehr gut. Da muss man sich halt nicht die ganzen Kosten dann ans Bein binden. Also deswegen glaube ich, wichtig ist schon Fokussierung und dann in der Nische und dass man da dann auch ein einzigartiges Produkt hat, weil ansonsten wird es dann...
Also würdest du auch sagen, ihr habt ein klassisches Satellitenprodukt
eigentlich? Genau, ja, ganz klar. Also das sagen wir auch mit jedem Vermögensverwalter oder Family Office, mit dem wir sprechen. Wir sind eine kleine Randbeimischung sozusagen, das Speedboot, wenn dann mal europäische Nebenwerte anfangen zu laufen, dann sollten wir da ganz gut positioniert sein. Aber ja, ganz, ganz klar.
Über die Nebenwerte reden wir gleich nochmal. Wie groß ist denn euer Fonds derzeit? Du hast ja gesagt, 2023 ging es los. Geld einsammeln ist schwer. Wo steht ihr jetzt gerade?
Also wir sind angefangen. Das war uns auch ganz wichtig. Wir sind wirklich mit null gestartet. Also wir wussten, dass Family and Friends wir ein bisschen was zusammenkriegen. Und dann sind wir eigentlich losgelaufen mit so knapp 3 Millionen dann nach Fondsauflage. Und das hat sich jetzt über die letzten Monate und Quartale eigentlich ganz schön entwickelt. Also wir sind jetzt mit Ende Dezember standen wir bei 50 Millionen. Genau, und haben jetzt auch, sind in guten Gesprächen, dass das jetzt auch dann Richtung 100 irgendwie mal gehen sollte. Und das muss auch ein Anspruch am Ende des Tages sein, dass man die 100 Millionen dann irgendwie nach 3 Jahren oder so hat. Wir sind jetzt ungefähr 1,5 Jahre. Also von der Zeitschiene sollte das eigentlich ganz gut aufgehen. Ja.
Jetzt sind 50 Millionen natürlich auch echt ein Erfolg, auch nach so kurzer Zeit. Aber wirklich leben kann man davon ja nicht, oder? Erst recht zu zweit.
Ja, gut, aber das war auch nicht, also muss man jetzt wirklich sagen, das war auch nicht unsere Intention. Also wir haben uns jetzt nicht selbstständig gemacht wegen dem, also der erste Gedanke war jetzt nicht der monetäre, muss man jetzt auch ganz klar sagen. Natürlich ist es ein sehr skalierbares Business. Aber für uns war es klar, dass die ersten 3 Jahre wir uns jetzt nicht auf die großen Returns von der Seite einstellen müssen. Und das war für uns auch völlig fair. Also jetzt auch die ersten, ja, jetzt knapp 1,5 Jahre haben wir uns auch kein Gehalt ausgezahlt, haben alles in der Firma gelassen. Und jetzt so langsam, sag ich mal, mit 50 Millionen und Blick auf die 100, da wird es dann ein bisschen attraktiver. Aber klar, wenn man jetzt nur auf den monetären Aspekt guckt, dann hätte man wahrscheinlich irgendwie öfter mal wechseln müssen nach London, nach Zürich oder Ähnliches. Aber das war auch gar nicht unser Gedankengang. Also wir wollten halt wirklich 100%ig im Endeffekt das machen, was unsere Leidenschaft ist. Weil am Ende des Tages, glaube ich, immer, wenn man in der Branche oder in dem Thema arbeitet, was einem selber persönlich am meisten Spaß macht, dann kommt der Erfolg und dann am Ende des Tages auch das Monetäre irgendwann von alleine. Von dem her, genau, jetzt so langsam wird es dann besser, aber das war jetzt nicht ausschlaggebend. Ja.
Warum habt ihr euch entschieden, den Schwerpunkt auf Nebenwerte zu legen, obwohl das Segment ja seit Jahren krisengebeutelt ist? Also ihr hättet mit der Expertise ja auch einen Tech- und Healthcare-Innovator-Fonds starten können oder irgendwas.
Genau, ja, das ist vollkommen richtig. Aber wir wollten halt vor allem diesen Mehrwert am Ende des Tages für den Endanleger erzielen. Und bei Small Midcaps hat man natürlich irgendwo seine Expertise und für uns ist es halt ganz wichtig, dass wir mit dem Management sprechen und mit dem vielleicht auch Gründer oder Familieninhaber, der das Unternehmen schon seit Jahrzehnten führt. Und in solchen Gesprächen glauben wir, dass wir auch dann den größten Mehrwert am Ende des Tages erzielen können, die größte Outperformance erzielen können. Und ich bin ehrlich, das macht auch meistens Spaß. Also wenn man wirklich jetzt einen unterbewerteten Nebenwert findet, der natürlich dann auch sehr, sehr viel Potenzial haben kann aufgrund des Basiseffektes. Deswegen sagt man ja auch, wenn man in die Historie schaut, laufen Nebenwerte tendenziell ja eigentlich auch besser als Large Caps, was jetzt die letzten Jahre halt nicht der Fall war. Aber genau das ist ja auch so ein bisschen das Antizyklische, wo wir gesagt haben, okay, das könnte jetzt eine spannende Phase sein. Und bis jetzt ist noch nicht eingetreten, dass die Nebenwerte-Rallye in Europa oder auch in den USA startet. Aber wir glauben fest daran. Und deswegen sind wir da, glaube ich, gut positioniert.
Ohne Frage würde eine mögliche wirtschaftliche Erholung die Nebenwerte stärken. Jetzt stehen in Deutschland die Zeichen jetzt nicht unbedingt auf wirtschaftliche Erholung, zumindest kurzfristig. Das heißt, ihr braucht eigentlich noch ganz viel Sitzfleisch, oder?
Ja, also ich sag mal, seit Fondsauflage sind wir jetzt auch schon 40% im Plus. Also da kann man, glaube ich, sehen, dass man auch in so wirklich schwierigen Märkten mit Stockpicking am Endeffekt Alpha und Mehrwert erzielen kann.
Wie viel habt ihr 2024 gemacht?
Knapp 21%. Mhm. Ja. Also das ist jetzt, wir sind auch Benchmark-unabhängig. Das war uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns jetzt nicht irgendwo an irgendwelche Benchmarks klammern. Weil das haben wir auch in der Vergangenheit, waren das dann auch nicht immer die besten Entscheidungen, die man getroffen hat. Und wenn man sich jetzt mal 2024 die Nebenwerte jetzt in MDAX oder SDAX anschaut, das war ja auch eine Katastrophe, wenn man mal ehrlich gesagt mal, selbst die Schweiz war nicht gut, Skandinavien war ein bisschen besser. Deswegen war das schon Stockpicking, konnte man schon viel Alpha mit erzielen. Und wir glauben auch, dass man das in der Zukunft hinkriegt. Und wenn man natürlich jetzt nochmal den Rückenwind von Europa und auch von den Nebenwerten irgendwie bekommt, das wäre natürlich schön. Ich glaube, mögliche Trigger, es gibt einige da draußen. Fairerweise muss man dazu sagen, das haben wir auch schon letztes Jahr im Sommer gesagt, das ist jetzt noch nicht so ganz eingetroffen. Klar, die Bewertung ist günstig, das weiß aber auch jeder und Bewertung ist jetzt kein Faktor, warum jetzt Aktien irgendwie outperformen. Aber es ist auch so, dass wir viele externe Faktoren haben in Europa, die auch zu einer positiven Überraschung führen könnten. Also Ukraine ist ein Thema, einfach nur vom Sentiment, also geht es jetzt gar nicht um operative Zahlen. Das ist ein Thema, dann natürlich Zinsspread Europa-USA. Also wir konnten jetzt auch schon im Januar sehen, wenn man die Bank of America-Zahlen sich anschaut, dass sehr, sehr viel Geld nach Europa geflossen ist, aber in die Large Caps, das muss man jetzt dazu sagen, noch nicht in die Nebenwerte. Also der DAX ist year-to-date, glaube ich, auch einer der besten Indizes auf der Welt. Also da sieht man schon, dass ein bisschen was passiert. Gleichzeitig haben wir natürlich die Wahlen. Mal gucken, ob die Regierung besser wird. Aber ich glaube, alleine eine Stabilisierung, also dass man mal wieder in dieses Arbeiten reinkommt, das würde schon sehr, sehr helfen, weil im Moment steht ja wirklich alles still sozusagen. Und deswegen glauben wir schon, dass es einige Trigger, vor allem jetzt für 2025, gibt, die dann auch mal positiv überraschen könnten. Und dann hoffen wir, dass Nebenwerte aufgrund dieser Ereignisse und dann gepaart mit der günstigen Bewertung da mal langsam wieder anfangen zu laufen.
In meiner Rolle als Chefredakteur bei Das Investment habe ich auch das Glück, regelmäßig mit allen Segmenten des Marktes zu sprechen, von Nebenwerten bis Private Equity über ETF-Anbieter etc. Und diese ganze mögliche Rallye der Nebenwerte begleitet mich, glaube ich, jetzt auch seit 2 Jahren, seit der Zinsschock kam. Wie du gesagt hast, so richtig abgegangen ist es bis jetzt nicht. Teilweise sind die Unternehmen unter Buchwert, aber die Realität zeigt ja eher, dass es eher Übernahmen gibt, also dass irgendwie ein Unternehmen das andere aufkauft und dadurch mehr Wert generiert wird, als dass irgendwie die Investoren plötzlich ihre Liebe für die Small Caps entdecken. Ich kenne auch diese ganzen Grafiken, die immer zeigen, keine Ahnung, bis die letzten 100 Jahre, jedes Mal, wenn die Rallye an den großen Large Caps so eine gewisse Schwelle erreicht hat, dann gingen die Nebenwerte wieder hoch. Ich glaube da immer nur so bedingt dran, weil wir jetzt natürlich in diesem ETF-Zeitalter wahnsinnig viel Geld einfach stumpf, unabhängig von Bewertungen in die Nvidias, die Alphabets und Co. fließen, die ja fraglos gute Unternehmen sind. Also jetzt gar nicht wertend gemeint, aber das Umfeld ist ja ein ganz anderes. Macht dich das nicht irgendwie ein bisschen pessimistisch oder macht es das noch schwieriger, dass man sagt, okay, ich muss jetzt wirklich diese Hidden Champions finden? Und wie macht ihr das?
Also eigentlich muss ich sagen, finde ich das gut, dass viel Geld in die passiven Instrumente fließt, weil dann hat man einfach als aktiver Stockpicker viel mehr Möglichkeiten, Alpha zu generieren. Also so,
wenn man es kann.
Genau, so schlecht finde ich das gar nicht. Nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht. Also der Trend ist natürlich passiv, ist vollkommen intakt. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass wir noch nie einen wirklichen Crash hatten, wie jetzt zum Beispiel 2008. Und keiner weiß, was dann mit den ETFs und mit den Flows passiert. Weil am Ende des Tages hat man ja schon gesehen, DeepSeek, Nvidia, wenn da dann mal ein paar Leute auf den Knopf drücken, dann ist auch sehr, sehr viel Geld steht dann im Feuer. Und von dem her glaube ich, natürlich passiv-aktiv, das wird immer ein Thema sein. Passiv gewinnt einfach strukturell dazu. Nichtsdestotrotz bleibt dann mehr Alpha am Ende des Tages für die aktiven Investoren und dann vor allem auch im Nebenwertebereich. Und wie du richtig schon angesprochen hast, man sieht ja auch ganz klar, dass Private Equity aktuell sich eher börsengelistete Unternehmen anschaut. Also auch wir hatten jetzt im Jahr 2024 einige Übernahmen bei uns im Portfolio. Strukturell finde ich das gar nicht so gut, weil teilweise werden dann eine Prämie von 30-40% gezahlt, aber ich glaube eher, dass das Unternehmen dann vielleicht sogar Verdopplungspotenzial in den nächsten 2-3 Jahren gehabt hätte. Aber das zeigt ja auch, dass die Unternehmen attraktiv sind. Die sind in ihrer Nische gut positioniert. Und genau die versuchen wir dann rauszupicken. Und wenn dann mal eine Übernahme dabei ist, ja, dann ist das so. Kann man sich jetzt auch nicht gegen sträuben und hilft auf jeden Fall der Performance ein bisschen. Aber langfristig ganz klar richtig, wie du schon gesagt hast, ja.
Wieso fokussiert ihr euch auf die Skandach-Region, also Skandinavien und Dach? Wo kommt der, also bei Dach verstehe ich noch bei eurer Herkunft, wo kommt der Skandinavien-Fokus her?
Ja, also Max und ich haben auch viele private Kontakte oben und wir hatten auch bei DJE uns ein breites Skandinavien-Netzwerk auch aufgebaut. Aber für uns eigentlich das Wichtigste ist, wir wollen ja in innovative Unternehmen investieren und gleichzeitig wollen wir in Länder investieren, wo am Ende des Tages die meisten Hidden Champions pro Million Einwohner sind. Also da hat man einfach den höchsten die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man halt eine sehr starke Marktbreite irgendwo auch abdeckt. Und das ist genau in dieser Region so in Europa, dass man da halt wirklich in der zweiten und dritten Reihe sehr, sehr viele Unternehmen hat und die dann teilweise auch sehr, sehr innovativ sind. Also Skandinavien zum Beispiel im ganzen Softwarebereich haben wir einige Nischenplayer. Medizintechnik, das sind, glaube ich, wirklich Bereiche, wo sie ganz, ganz stark sind und wo wir auch dann am Ende des Tages positioniert sind. Und auch in der Industrie in der Schweiz, also ich sage immer gerne, keine ASML-Maschine würde irgendwie ausgeliefert werden ohne Komponenten aus der Schweiz oder auch aus Deutschland. Und genau da in solchen Nischenthemen sind wir halt aktiv. Und wir haben halt gesagt, wir brauchen halt im Endeffekt keine Spanier, keine Portugiesen, keine Franzosen. Das würde ja einfach nur diesen Gedankengang Fokussierung einfach wieder viel zu breit fassen. Also wir sind jetzt schon jede Woche eigentlich in einer anderen Stadt aktuell und wir sind auch wirklich sehr, sehr nah am Unternehmen dran. Also in 3 Wochen geht es dann wieder hoch nach Skandinavien, sind wir in Stockholm, in Helsinki, dann Oslo auch noch. Und von dem her, wir sind sehr, sehr nah da vor Ort und an dem Unternehmen her dann auch hinter dem Unternehmen dran. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Fokussierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite die größte Abdeckung von Small- und Mid-Caps und gleichzeitig Innovationskraft.
Wie geht ihr denn mit der geringeren Liquidität und damit auch der höheren Volatilität um, die zwangsläufig im Bereich Small-Caps, Mid-Caps einhergehen? Habt ihr da irgendwelche Risikomanagement-Strategien, um potenzielle Verluste zu minimieren? Oder sagt ihr einfach immer rein, durchhalten?
Nein, um Gottes Willen, also das wäre fatal. Das ist eigentlich das Schöne. Bei DJE war ich natürlich in der schönen Position, Ende 2018 dann den Mittelstand und Innovation zu übernehmen. Da hatte er knapp 80 Millionen. Dann ging es in einen schönen dreistelligen Millionenbetrag auch relativ zügig hoch. Und da hat man dann schon gemerkt, dass umso mehr Gelder natürlich in der Strategie sind, umso schwieriger wird es. Und deswegen war auch früher das Thema Liquidität und Risiko schon sehr, sehr hoch geschrieben. Und das haben wir im Endeffekt genauso jetzt auch in unserem Fonds etabliert. Also Liquidität spielt eine Riesenrolle. Wir schauen auch immer, okay, in welchen anderen Fonds sind vielleicht die Holdings übergewichtet, wo man sagt, okay, die haben vielleicht noch Mittelabflüsse. Dann weiß man im Endeffekt in den aktuellen Märkten, wenn man 2, 3 größere Verkäufer drin hat, und das konnten wir letztes Jahr eigentlich bei vielen Einzelaktien auch gut sehen, dass einfach Druck drauf war. Egal, also das Unternehmen, teilweise sind super Unternehmen, aber es bringt halt nichts, wenn 2, 3 größere Aktionäre verkaufen müssen, weil sie auch Abflüsse haben. Und da achten wir sehr, sehr stark drauf, um da natürlich auch die Volatilität irgendwie so ein bisschen rauszunehmen. Und das ist uns eigentlich ganz, ganz gut gelungen. Und das ganze Risiko, Liquidität steht bei uns eigentlich an Position 1 sogar.
Geht ihr da wirklich von jedem Unternehmen from scratch vor, also wirklich ein komplettes Bottom-up-Prinzip? Oder seht ihr auch bestimmte Branchen oder Sektoren in der ganzen Skandach-Region, die ihr für besonders vielversprechend für zukünftige Investitionen haltet? Also habt ihr da irgendwie so ein bisschen Schwerpunkte auch aus eurer Geschichte oder seid ihr da wirklich komplett frei?
Also per se sind wir komplett frei, das muss man ehrlicherweise sagen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich fundamental Analysten und auch Fondsmanager und gehen natürlich dann bottom-up vor. Wir sehen Trends und versuchen die dann auch irgendwie abzubilden, aber am Ende des Tages muss halt immer das Unternehmen stimmen, die Bewertung dahinter und auch unsere Modelle dann. Und ich glaube, das ist so die beste Vorangehensweise. Also top-down machen wir jetzt nicht.
Ihr strebt eine jährliche Rendite von 10% an. Wie realistisch hältst du das denn angesichts einer Welt, wir hatten es vorhin schon, wo einfach immer mehr Geld in die Großen fließt?
Also per se, es wird immer, wahrscheinlich auch in Zukunft, viel Geld in die Großen fließen. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass die Kleinen nicht auch outperformen können. Wenn wir jetzt trotzdem mal draufschauen, diese 10% sind ehrlicherweise konservativ angesetzt. Also deswegen auch mindestens 10%. Wir haben jetzt in 1,5 Jahren 40%. Klar, das wird sich auch nicht ewig so fortschreiben lassen. Aber das muss schon irgendwo der Anspruch sein, dass man über einen Zyklus, das ist ganz wichtig, man muss auch ein bisschen Zeit mitbringen, aber dass man über einen Zyklus mindestens seine 10% erwirtschaftet, das halte ich für sehr realistisch. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon bewiesen. Und von dem her ist uns das am Ende des Tages auch völlig egal, ob dann der Gesamtmarkt mit den Großen, die werden auch weiterhin gut performen. Und das sind ja um Gottes Willen keine schlechten Unternehmen. Aber man muss halt auch sagen, dass jetzt in den USA die Bewertungen bei den Mag 7 schon sehr, sehr ambitioniert sind. Und deswegen glaube ich, dass wir auch im Nebenwertensektor noch sehr, sehr viele Chancen und Potenziale haben.
Aber da spielt ihr schon auch viel mit Timing, oder? Also auch sowohl wann geht man rein, als auch wann geht man raus. Das ist jetzt nicht der klassische Buy-and-Hold-Forever-Ansatz, oder?
Gut, am Ende des Tages, das wäre das Beste, ne? Also unsere Denkweise ist schon so, am besten eine Aktie günstig einkaufen und dann die nächsten Jahre oder Jahrzehnte liegen lassen. Also wenn das funktioniert, natürlich, aber man muss auch sagen, bei Small- und Mid-Caps hat man halt sehr, sehr viele externe Faktoren, auch auf die man reagieren muss. Und das machen wir auch. Und wir haben jetzt einige Unternehmen, die sind jetzt auch in unseren Top 10, also ja, jetzt aktuell so circa die Hälfte, die wir auch schon zum Fondsstart haben. Also wir haben eine gewisse Rotation da drin, aber wenn wir ein gutes Unternehmen finden, dann sind wir auch bereit, sehr, sehr viele Jahre mit dem Unternehmen zu gehen. Das ist schon unser Ansatz, aber ganz klar, in der aktuellen Zeit muss man natürlich schnell reagieren, auch auf externe Faktoren, das ist unabdingbar, ja.
Welche Ziele habt ihr für die Zukunft von Köhn und Kerkhoff? Also abgesehen von den 100 Millionen, die zumindest, wenn ihr die Performance so haltet, wahrscheinlich irgendwann wirklich greifbar sind. Sollen noch neue Leute kommen, neuen Fonds auflegen? Wollt ihr jetzt in die Private Markets rein?
Ja, am Ende des Tages ist es, glaube ich, wie immer das Wichtigste irgendwo natürlich auch der Teamgedanke und dass das, was wir machen, am Ende des Tages Spaß macht. Und das macht es und ich hoffe, dass wir jetzt noch die nächsten Jahrzehnte auch so weitergehen. Und dann kommt das andere, glaube ich, ganz von allein. Also irgendwelche Volumenziele oder monetäre Ziele haben wir da gar nicht. Wir sind auf einem guten Weg. Die Arbeit jeden Tag macht Spaß, die neuen Herausforderungen zu bewältigen. Wir können uns vorstellen, nochmal einen zweiten Fonds aufzulegen, müssen wir mal gucken. Wir können uns auch vorstellen, nochmal irgendwie ein, zwei Leute einzustellen, aber das steht aktuell noch nicht auf der Agenda.
Also lass mal den einen groß kriegen.
Genau, den erstmal Fokussierung, das ist ganz wichtig und auch jetzt bei dem Produkt. Und mir und Max macht jeden Tag Spaß, neu über verschiedene Themen zu diskutieren. Und das soll jetzt erstmal wozu weitergehen und dann der Rest kommt von alleine,
denke ich. René, dann zur Abschlussfrage, die ich allen Gästen stelle. Wenn du eine Sache morgen in der Finanzbranche ändern könntest, welche wäre das und warum?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Also für mich ist wirklich so ein bisschen die Transparenz für den Endkunden. Also die ist bei vielen Produkten irgendwie auch noch nicht gegeben. Da würde ich auf jeden Fall erstmal angreifen und das ganze Thema auch Bildung in den Vordergrund stellen. Also weil viele an der Aktie geht einfach kein Weg vorbei und auch an aktiven Fonds geht kein Weg vorbei. Ich finde auch natürlich ETFs gut und da soll auch jeder investiert sein, aber in Nischenprodukten sind aktive Fonds einfach sehr, sehr gut. Und am Ende des Tages würde ich versuchen, wirklich die Bildung in den Vordergrund zu stellen, weil wir sind ein vermögendes Land noch und das soll dann auch in der Zukunft so bleiben. Und deswegen finde ich eigentlich, dass viel, viel mehr Leute in der Bevölkerung auch in Aktien investieren sollen. Und vielleicht da würde dann auch mal helfen, wenn man irgendwie die Transparenz bei Finanzprodukten, aber auch bei Banken, bei Brokern ein bisschen erhöht und ganz klar die Bildung irgendwo nach vorne stellt.
Vielleicht hört ja der ein oder andere aus der neuen Regierung mit und nimmt das mal mit. Vielen Dank für den Austausch, René. Und wir verfolgen das weiter. Und vielleicht gibt es ja in einem Jahr ein Update dazu. Vielen Dank.
Ich würde mich freuen. Dankeschön.
Hat Ihnen das heutige Gespräch gefallen? Dann lassen Sie uns doch ein Like da auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Podcasts hören. Und vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. So entgeht Ihnen keine unserer zukünftigen Episoden voller Einblicke und Geschichten aus der Welt der Fonds. Bis dahin bleiben Sie gespannt und verbunden.